Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Oder und unserem Herrn Jesus, dem Messias, wie man vielleicht früher auf Hebräisch gesagt hätte. Ich freue mich sehr über die Einladung, heute Morgen in diesem Gottesdienst predigen zu dürfen. Und es wurde ja eingangs schon gesagt, für manche von uns, die wir heute Morgen hier sind, ist dieser Sonntagmorgen der Abschluss von 4 gemeinsamen Tagen. Wir sind seit Donnerstagabend hier zusammen gewesen für die Bibel-Intensivtage und haben uns mit dem Glauben und dem Leben von Paulus beschäftigt. Sein Leben, sein Glaube und seine jüdische Welt. Und das haben wir die ganzen Tage versucht, Brücken zu bauen zwischen dem Neuen Testament, den Briefen des Paulus und der Welt des jüdischen Glaubens. Und das will ich auch heute Morgen ein bisschen versuchen mit dem Thema, was wir haben, dem Ausblick auf die Zukunft, auf die neue Schöpfung. Und wir haben in diesen Tagen danach gefragt, welche Rolle spielt eigentlich der jüdische Glaube für Paulus? Und wie verhält er sich zu seinem Glauben an Jesus Christus? Und die Frage hat natürlich auch eine Relevanz für uns, denn sie entscheidet dann darüber, wie wir uns als Christen heute auch gegenüber dem Judentum und dem jüdischen Volk verhalten. Was ist eigentlich unsere Beziehung? Ist das beides ein Gegensatz, eine Feindschaft oder gehört es untrennbar zusammen? Manche sagen, Paulus war vor seiner Bekehrung ein Jude und dann hat er sich bekehrt vom Saulus zum Paulus, vom Judentum zum Christentum. Das haben wir uns angeschaut, das mit dem Saulus und dem Paulus, das ist gar nicht so, wie wir das immer denken. Paulus hatte diese beiden Namen gleichzeitig und nicht nacheinander. Oder ist es so, dass Paulus sein Leben lang ein Jude blieb, aber eben ein Jude, der an Jesus Christus als seinen Messias glaubt? Dann würde man ihn heute in moderner Sprache vielleicht einen messianischen Juden nennen, also einen messiasgläubigen Juden. Und wir haben am Anfang unseres Seminars gesehen, dass im Laufe der Zeit sehr, sehr verschiedene Antworten auf diese Fragen gegeben wurden. Manche jüdische Forscher zum Beispiel vor 100 Jahren und auch noch vor 50 Jahren haben in Paulus einen Apostaten gesehen, einen Ketzer, jemanden, der vom richtigen Glauben abgefallen ist, seinen jüdischen Glauben verlassen, verraten hat und eine neue Religion gegründet hat, nämlich das Christentum. Heinrich Kretz zum Beispiel, der wohl bekannteste jüdische Historiker im 19. Jahrhundert, hat gesagt, Paulus hat alle Fäden zerrissen, die ihn mit dem Judentum verbanden. Und auch christliche Stimmen aus dieser Zeit klangen oft so. Julius Wellhausen, einer der größten Bibelforscher seiner Zeit, auch so im Berlin des Kaiser Wilhelm, der hat gesagt, Paulus hat den Schnitt vollzogen, der das Christentum vom Judentum trennte. Adolf von Harnack, der eine Zeit lang hier in Marburg Professor war für Kirchengeschichte und danach in Berlin, nachdem auch die Harnackstraße hier benannt ist in Marburg, der hat gesagt, Paulus hat mit dem Kreuz die Religion des Judentums zertrümmert. Ja, also da war man sich von jüdischer Seite und von christlicher Seite sehr einig, dass das zwei völlig unvereinbare Gegensätze und eine Geschichte der Feindschaft ist. Und dann haben wir aber gesehen, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat in den letzten 100 Jahren. Jüdische Wissenschaftler und Bibelausleger zum Beispiel haben mehr und mehr entdeckt, wie jüdisch doch die Briefe des Paulus sind und wie jüdisch doch sein Glaube ist und wie sehr Paulus doch Zeit seines Lebens mit dem Judentum verbunden blieb. Und sie haben Paulus als einen Juden wiederentdeckt. Man nennt es dann auch, oder ein Buch hat es so benannt, die Heimholung des Ketzers. Also früher hat man ihn als Ketzer vor die Tür geschickt, jetzt holt man ihn wieder rein und sagt, das ist doch einer von uns. Und auch in der christlichen Bibelwissenschaft ist es so, man spricht von der neuen Perspektive auf Paulus, manche sprechen von einer ganz neuen Perspektive, das ist nochmal was Neues. Und die sagt, Paulus war auch als Nachfolger Jesu ein Jude und ist es bis zu seinem Lebensende geblieben. Und wir haben uns dann in diesen Tagen so ein bisschen am Leben von Paulus entlang gehangelt, haben uns wichtige Aspekte seines Glaubens angeschaut, zum Beispiel wie Glaube und Werke zusammenhängen, wie das Gesetz und die Liebe zusammenhängen, wie die Gnade Gottes zum Gericht Gottes passt und wie sich das zueinander verhält. Wir haben ja auch diesen Wochenspruch heute gehört. Das ist das Thema des heutigen Sonntags überall in den Kirchen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dieses Bild, dass wir alle offenbar werden vor dem Richterstuhl, das ist ja ein altes jüdisches Bild. Wir haben das gefunden in den Schriften der Rabbinen, die davon erzählt haben, wie an diesem Tag des Gerichts im Himmel drei Bücher aufgetan werden und die Namen eingetragen werden für die supergerechten, für die super ungerechten und dann für die so ein bisschen dazwischen sind. Also für die meisten von uns wahrscheinlich. Und dann haben wir uns angeschaut, was sagt denn der jüdische Glaube über die Frage, wie Gott mit uns Schuld abrechnet, wie so ein König, der mit seinem Volk die Schulden abrechnet, einmal im Jahr in der Steuerabrechnung. Da gibt es im Judentum 10 Feiertage direkt am Anfang des Jahres, wo man darüber nachdenkt, wie kommen wir eigentlich mit Gott ins Reine? Wie wird das sein, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen? Wie wird Gott richten? Und wir haben entdeckt, in diesem jüdischen Glauben hat Gott eben beide Seiten. Er ist der gerechte Richter, der ein faires Urteil über uns alle spricht, aber dann ist er auch der gnädige und barmherzige Vater, der uns einlädt, zu ihm umzukehren, der die Tore des Himmels offen hält. Das heißt in einem jüdischen Gleichnis, er steht an den Fenstern des Himmels und schaut heraus und hofft, dass seine Kinder zu ihm zurückkehren. Das ist sozusagen das, was der jüdische Glaube über Gericht und dann auch Vergebung lehrt. Aber das sind ja die Themen der letzten Tage. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen und sozusagen danach fragen, was kommt denn danach? Vielleicht das noch, wir haben ein bewegendes Gleichnis gehört von den jüdischen Rabbinen, dass das so zusammenfasst, dieses Gericht, und sagt, das ist so, wie wenn ein König mit seinen Schuldnern abrechnet und da ist ein armer Mann, der kann seine Schulden überhaupt nicht zahlen. Keine Chance. Und dann wird er dreimal zum König gerufen und jedes Mal kann er nicht zahlen. Und dann wird gesagt, was tat der König? In der Nacht hat er sich verkleidet als ein Bürger der Stadt und ist selbst in die Stadt hineingegangen zu dem Haus des armen Mannes und hat ihm einen Beutel mit Gold durchs Fenster geworfen. Der Mann wacht am nächsten Tag auf, findet das Gold, freut sich, geht zum König und bezahlt seine Schulden. Und so wird gesagt, so hat der Mann seine Schulden bezahlen können und der König bekam, was ihm zusteht. Dieses Bild des gerechten Königs, der aber aus Barmherzigkeit selber die Schuld zahlt, das ist ja dann für Paulus das Bild für das, was Christus für uns getan hat. Er, der König der Welt, der König der Herrlichkeit, hat seinen Thron verlassen, um als einer von uns in diese Welt zu kommen und an unserer Stelle unsere Schuld zu bezahlen. Unsere Schuld, und was ist unsere Schuld? Unser ganzes Leben eigentlich. Wir denken bei Schuld manchmal nur so an das Böse, was wir tun, aber in der jüdischen Tradition wird gesagt, unser ganzes Leben ist doch ein Darlehen von Gott. Jeder Atemzug, den schulden wir eigentlich Gott. Und eigentlich sollte unser ganzes Leben ein Auszahlen dieser Schuld für Gott sein. Und wir merken dann oft, dass wir das gar nicht tun. Selbst wenn wir gar nicht so böse sind. Aber wir können Gott nie das zurückgeben, was er uns geschenkt hat. Das ist also dann das Evangelium, das Paulus verkündigt. Er fasst es an einer Stelle in wenigen Sätzen zusammen. Er schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, das ist das Evangelium, das ich euch verkündigt habe und das ich selbst schon von anderen gehört habe, als ich Christ wurde. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr daran festhaltet, so wie ich es euch verkündigt habe. Das ist das Evangelium, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift, dass er gesehen ist, worden ist von den Jüngern und danach von den Zwölfen. Und wir haben uns gestern diesen Teil genauer angeschaut, was heißt das, dass er für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift. Da haben wir uns ein bisschen rein verbuddelt und heute Morgen wollen wir uns die zweite Hälfte anschauen, nämlich die Auferstehung von den Toten. Und die Hoffnung, die für uns daraus erwächst. Die Hoffnung für eine Zukunft, die nicht nur unser Leben hier in dieser Welt verändert, sondern sogar über die Grenze unseres Todes hinausreicht. Und dann sogar über die Grenzen unserer Zeit und die Grenzen unserer Welt hinaus, hinein in die Ewigkeit und in die neue Welt Gottes. Paulus schreibt über diese Hoffnung auf die Auferstehung genau in diesem 15. Kapitel im Korintherbrief. Nachdem er das Evangelium erklärt hat, schreibt er, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir eine begründete Hoffnung, dass wir zusammen mit ihm auferstehen werden. Das schreibt er nicht. Moment, das ist noch meine Einleitung. So, meine Zusammenfassung. Haben wir eine begründete Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird und dieses Leben nicht das letzte ist, was wir haben werden. Das ganze Kapitel 15 handelt von dieser Hoffnung auf Auferstehung. Und es lohnt sich, das mal in Ruhe, das ganze Kapitel zu lesen. Ich lese nur ein paar Verse daraus, in denen Paulus ein Bild aus der Natur verwendet, aus der Schöpfung, nämlich das vom Samenkorn, das in die Erde gesät wird und dann in der Erde stirbt, aber aus dem dann gerade dadurch ein neues Leben entsteht und eine neue Frucht. Das ist ein Bild, das schon Jesus benutzt hat, und Paulus schreibt dann im 1. Korintherbrief 15, Vers 42, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche. Danach kommt der geistliche. Und so wie wir hier getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir dann tragen das Bild des Himmlischen. Das ist die Hoffnung, die Paulus trägt, und das ist die Hoffnung, von der wir auch gerade gesungen haben, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Das ist auch die Hoffnung, mit der wir immer wieder Abschied nehmen von denen, die aus unserer Mitte weggenommen werden, wenn sie sterben und dann den Weg antreten in diese neue Welt. Diese Verse habe ich schon oft gelesen, auch wenn ich an einem Grab stand, wo es darum geht, dass wir verwandelt werden aus dem Bild des Irdischen in das Bild des Himmlischen. Und einige von Ihnen, die jetzt heute Morgen hier sitzen oder die vielleicht am Lautsprecher zuhören, haben ja auch am Freitag teilgenommen an der Beerdigung von Schwester Ursula Liedtke, wo man auch diese Hoffnung, sich an diese Hoffnung erinnert hat, gesagt hat, das ist eigentlich die Hoffnung, die wir haben. Dass gesät wird, sterblich, aber auferstehen wird, unsterblich. Und ich freue mich, dass wir in diese Hoffnung verbunden sind. Diese Auferstehung der Toten, dieser Glaube, auf Hebräisch heißt es Techiat HaMetim, also die Auferstehung der Toten, ist auch für den jüdischen Glauben eine zentraler Glaubensinhalt. Es ist eine von den Glaubensinhalten, die uns mit dem Judentum verbinden. Paulus glaubt an die Auferstehung der Toten, weil er ein Jude ist. Aber für ihn wird die Auferstehung eben noch einmal greifbar, weil er sagt, das ist doch jetzt schon einmal geschehen. Da ist einer, der ist diesen Weg schon einmal vorangegangen. Der Erstgeborene der Auferstehung, der Erstgeborene von den Toten. Weil Jesus auferweckt ist von den Toten, wissen wir umso sicherer, wo der Weg hinführt. Aber diese Hoffnung des Paulus ist eben nicht nur eine persönliche Hoffnung, die für jeden und jede von uns persönlich gilt, sondern sie geht darüber hinaus, weil es eine Hoffnung ist auf eine Erlösung und Erneuerung der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Wir haben das vorhin in der Lesung vor der Predigt gehört im Römerbrief Kapitel 8. Da heißt es, dass nicht nur wir als Menschen, sondern die ganze Schöpfung sich eigentlich sehnt nach Erlösung. Dass die ganze Schöpfung ja dieser Vergänglichkeit unterworfen ist und darauf harrt auf die Unvergänglichkeit und auf die neue Schöpfung. Und dass die ganze Schöpfung hofft. Also die Hoffnung, von der Paulus spricht, ist nicht nur unsere persönliche Hoffnung auf ein ewiges Leben, sondern es ist in der Bibel immer die Hoffnung auf einen ganz neuen Himmel, eine ganz neue Erde, die Gott erschaffen wird am Ende unserer Zeit. Und das ist dann eben auch die Hoffnung, die uns mit dem jüdischen Glauben verbindet. In der jüdischen Tradition spricht man meistens von der kommenden Welt, Olam Haba. Und dann gibt es diese Welt, das ist Olam Hazeh. Und da hören wir schon, das Wort für Welt ist also Olam. Aber dieses Wort Olam ist im Hebräischen ein sehr vielseitiges Wort. Es hat vielfältige Bedeutung. In ganz normalen, nicht geistlichen Kontexten bedeutet es einfach so viel wie Halle oder Saal, sowas wie wir, wo wir jetzt hin drin sind, wie die Evangeliumshalle. Also wenn wir in Israel in einem Konferenzzentrum wären, dann hätten die Hallen hier auch so Namen, da würden immer so Schilder am Eingang stehen und dann wäre das hier die Olam Evangelium. Ja? Und nebenan gäbe es dann die Olam von Werder. Ja, und hier gibt es Olam des Waldes. Und hier ist, glaube ich, Olam von Marburg. Ja, so. Also das sind die verschiedenen Säle und man kann dann so von Raum zu Raum schreiten. Ja, wir schreiten also aus dieser Welt, aus dem Olam Haseh, hinüber in den nächsten Raum, in die nächste Welt. Ja, das Wort heißt also Saal und auch Welt und auch Ewigkeit. Also an manchen Stellen in der Bibel ist es übersetzt mit Ewigkeit. Und ich finde das sehr schön, hier ist immer, wenn der Durchgang da frei ist in die Olam Marburg, ja, da hängt dann so ein Vorhang davor und den muss man so wegschieben und dann geht man in die nächste Halle. Und das genau ist das Bild, was auch im Wochenspruch vorkommt. Wir werden offenbar vor dem Richterstuhl Christi oder die neue Welt wird offenbar werden, steht im Römerbrief. Dieses Wort griechisch Apokalypse heißt eigentlich den Vorhang wegziehen. Ja, also so, der Vorhang wird aufgemacht und wir kommen in die neue Welt. So, jetzt habe ich ein bisschen mein Manuskript übersprungen. So, also, deswegen bedeutet Olam dann auch Ewigkeit, weil wir eben eines Tages von dieser Olam hier, von dieser Welt, die zeitlich begrenzt ist und vergänglich ist, hinübergehen werden in die Olam der Ewigkeit. Und wir haben uns in den letzten Tagen auch viel so mit rabbinischem Schrifttum beschäftigt. Wir haben immer wieder Sprüche der Rabbinen gelesen. Die haben sehr schöne, prägnante Sprichworte, an denen man sich was merken kann oder Gleichnisse. Und eines dieser Gleichnisse aus den rabbinischen Texten spricht eben auch über die Olam, die beiden Welten. Und da heißt es, diese Welt, in der wir jetzt leben, ist sowas wie die Vorhalle zum großen Festsaal des Königs. Ja, so, das ist so wie die Empfangshalle, die Garderobe, die Vorhalle. Eines Tages werden wir eingeladen, durch den Vorhang durchzutreten in den Festsaal des Königs, wo uns schon das große Festmahl erwartet. Also vielleicht sollte man dann in diesem Bild lieber auf die Lahn-Lounge, also Lahn-Olam, verweisen, wo dann nach dem Gottesdienst schon der Kaffee wartet und da ist alles bereitet für das Festmahl. Und das ist das Bild, was die Rabbinen gebrauchen. Hier ist die Vorbereitungshalle, wo wir uns vorbereiten auf das große Fest. Und das bedeutet dann auch, und das ist eben das Wichtige, hier ist nicht nur die Wartehalle, so wie im Bahnhof, wo man da sitzt und denkt, wann kommt denn jetzt endlich der Zug, ja? Sondern es ist eine Halle der Vorbereitung. Wir sollen uns hier schon einstimmen auf die neue Welt. Wir sollen hier schon unsere alten Klamotten abgeben an der Garderobe und wir bekommen neue weiße Kleider. Und dann heißt es, selig sind die Knechte, die vorbereitet sind, wenn die Tür aufgeht und das Fest beginnt. Und deswegen ist diese Hoffnung, die wir haben auf eine neue Welt, eben nicht eine Vertröstung auf das Jenseits, sondern ein Antrieb, hier im Diesseits das Leben darauf vorzubereiten, neue Kleider anzuziehen. Und wir merken, das sind alles Bilder, die wir auch bei Jesus finden. Er hat die gleichen Bilder verwendet, das Bild vom großen Festmahl, zu dem wir alle eingeladen sind, vom Hochzeitsfest, für das wir rechtzeitig einkaufen sollen, auf das wir uns vorbereiten sollen, dann auch von den neuen weißen Kleidern, die wir erhalten. Das sind alles Bilder, die das Neue Testament verbinden mit der jüdischen Tradition der Rabbinen. Gemeinsam hoffen wir auf diese neue kommende Welt. Ich bin ja unter anderem auch evangelischer Pfarrer. Ich komme nur sehr selten dazu, weil ich meistens als Lehrer unterwegs bin. Aber ich komme ursprünglich aus der Rheinischen Kirche, also Niederrhein, Krefeld, für die, die den Ort kennen, zwischen bei Düsseldorf und Köln. Ja, und die Rheinische Kirche ist besonders bekannt dafür, dass sie sehr früh dieses Gespräch mit dem Judentum neu angefangen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war die erste Kirche, die 1980 eine eigene Erklärung herausgegeben hat über die Erneuerung des Verhältnisses zwischen uns als Kirche und dem Judentum. Und dann in den 90er Jahren, das weiß ich noch, weil ich da Vikar war und eben sehr eng in der Kirche 2 Jahre gearbeitet habe, da wurde in der Synode gerade darüber debattiert, ob wir die Grundordnung unserer Kirche ändern. Wir mussten dann alle darüber diskutieren und ja oder nein einreichen und abstimmen, weil wir einen Satz hinzugefügt haben in die Grundordnung unserer Kirche. Das ist dann auch beschlossen worden und das steht jetzt sozusagen ganz am Anfang als Präambel in unserer Grundordnung, dass wir an Christus glauben und so. Aber der eine Satz wurde hinzugefügt: Die Kirche bezeugt die Treue Gottes, die an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich fand das eine gute Ergänzung unserer Kirchenordnung, diese gemeinsame Hoffnung auf einen neuen Himmel, eine neue Erde dort zu verankern. Das ist eine der zentralen Überzeugungen, die uns als Gemeinde mit dem Volk Israel verbindet. Und wie ich schon gesagt habe, diese Hoffnung ist nicht nur einfach ein Abwarten, sondern sie ist eine Hoffnung, die das Leben hier verändert in der Vorhalle, weil wir uns eben die Kleider wechseln und unser Leben schon erstrahlen lassen im Glanz der kommenden Herrlichkeit. Und auch hier ist es so, dass das nicht nur für unser persönliches, privates Leben gilt, sondern für die ganze Schöpfung. Wenn die ganze Schöpfung sich nach Erlösung und Erneuerung und neuer Schöpfung sehnt, dann heißt es doch auch, dass wir schon hier die Schöpfung darauf vorbereiten. Dass wir auch in dieser Welt nicht sagen, naja, diese Schöpfung ist ja eh vergänglich, dann können wir sie vernachlässigen. Kommt ja eine neue. Sondern nein, wenn das hier die Vorhalle ist, dann müssen wir die Schöpfung hier schon vorbereiten auf das Fest. Und deswegen hat Gott uns diesen Schöpfungsauftrag gegeben, dass wir diese Welt bebauen, bewahren, dass wir genauso wie wir unser Leben auf Gott ausrichten, auch die ganze Schöpfung pflegen und lieben und so ausrichten, dass sie Gott, den Schöpfer, ehrt. So wie wir uns in Festkleider werfen sollen, soll auch die neue Schöpfung schon etwas von dem Glanz der kommenden Welt widerspiegeln. Und ich freue mich sehr, dass das auch gerade hier in Hebron, egal wo, in welche Ecke man kommt, überall schon zu erkennen ist. Durch das, was wir gegessen haben in diesen Tagen, aber auch durch die Gärten, durch die Schöpfungsprojekte, die hier sind. Diese Vorbereitung auf die neue Schöpfung, die glänzt hier so aus allen Poren und das freut mich an diesem Ort. Ich möchte diese Gedanken noch einmal am Ende zusammenfassen mit einer weiteren Brücke ins jüdische Leben und zwar zu einem jüdischen Fest. Manche wissen das, dass ich auch gerne danach schaue, welche jüdischen Feste verhalten sich denn zu unseren Glaubensinhalten. Und an dieser Stelle gibt es ein jüdisches Fest, was ganz viel damit zu tun hat mit dem Verhältnis von dieser Welt und der kommenden Welt. Und das ist das Laubhüttenfest im Herbst. Ich habe mal hier so einen Strauß von Palmzweigen mitgebracht. Ja, davon bräuchte ich jetzt eigentlich ganz viele, wenn ich eine Laubhütte bauen wollte. Aber in der Bibel, wenn wir über dieses Fest lesen, das ist also schon im 2. Buch Mose, im 3. Buch Mose, da heißt es, man soll sich verschiedene Zweige sammeln von verschiedenen Bäumen und die soll man dann zu so einem Strauß binden. Und dann kommt noch so eine Frucht dazu, eine Frucht, die hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist, der Etrog, so eine große gelbe zitronenähnliche, nur dreimal so groß wie eine Zitrone. Und diese Frucht und diese Zweige und diese Bäume sind ein Symbol für unsere Dankbarkeit für den Reichtum der Schöpfung. Ja, sieht man ja schon hier, wenn die Zweige dann so da sind und die schöne glänzende Frucht und so. Es ist Dankbarkeit für die Schöpfung, es ist so eine Art Erntedankfest, aber es ist mehr als das. Es ist nämlich ein Rückblick auf die Zeit des Paradieses. Diese schöne gelbe Frucht, das ist die Frucht am Baum des Lebens im Paradies. Ja? Und die Zweige erinnern an den Garten Eden. Und so schauen wir zurück und sagen, Gott hat uns in diesen Garten hier gesetzt, in das Paradies. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wir feiern das Leben, wir freuen uns am Leben. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Brauch in diesem Laubhüttenfest. Deswegen heißt es nämlich auch Laubhüttenfest. Nämlich, man soll aus solchen Zweigen sich auch noch eine Hütte bauen. Irgendwo draußen vor dem Haus. Ja, bis heute machen das also Juden draußen auf ihrem Parkplatz, auf ihrem Balkon, im Garten, manchmal auf öffentlichen Plätzen. Auch die jüdische Gemeinde hier in Marburg, die baut dann für eine Woche lang eine Laubhütte aus Palmzweigen hinten auf ihrem Parkplatz und da treffen sie sich. Dann eigentlich soll man 7 Tage darin wohnen, aber das machen die wenigsten. Die meisten sitzen für eine Zeit des Tages dort und treffen sich und denken an die Dankbarkeit der Schöpfung, aber eben auch, warum sitzt man in einer Laubhütte? Weil man sich erinnern soll an die Zeit der Wüstenwanderung. Ja, und das ist jetzt das genaue Gegenteil vom Paradies. Man soll sich daran erinnern, wie man in der Wüste unterwegs war ohne Früchte, ohne Bäume, ja, in einfachen Laubhütten, ohne ein Zuhause. Und das ist der Gegensatz sozusagen zur Freude am Paradies, ist zu sagen, ja, aber wir sind in dieser Welt auch nicht dauerhaft zu Hause, sondern wir sind unterwegs als Reisende zu einer neuen Welt. So wie das Volk Israel unterwegs war durch die Wüste hinein ins gelobte Land, so soll man sich erinnern, wir sind in dieser Welt nur vorübergehend. Wir sind nur unterwegs und deswegen wohnen wir einmal im Jahr eine Woche in so einer Behelfshütte, um zu sagen, unsere eigentliche Heimat, die ist woanders. Also das Laubhüttenfest ist nicht nur ein Rückblick auf den Anfang, auf den Reichtum des Paradieses, sondern es ist auch ein Ausblick auf die kommende Welt, wo wir dann wieder sozusagen im Reichtum des Paradieses leben werden. Und das ist ein Bild, das auch das Neue Testament immer wieder aufgreift an verschiedenen Stellen. Paulus zum Beispiel greift es auf im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da haben wir eben auch schon einen Ausschnitt gehört, nämlich da kommt der Wochenspruch von heute her. Aber wir haben eben auch noch einige Verse gehört. Ich lese das mal vor, dann werden wir das Bild von der Laubhütte erkennen. Paulus schreibt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann wirklich bekleidet sind und nicht so nackt befunden werden wie hier. Denn solange wir noch hier in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Also das ist die Sehnsucht und die Vorfreude auf die kommende Welt. Das ist der persönliche Aspekt des Laubhüttenfestes. Aber dann gibt es eben auch hier wieder die gemeinsame Hoffnung der ganzen Schöpfung auf die Erlösung. Die kommt nach jüdischer Tradition dann, wenn der Messias kommt, wenn die messianische Zeit anbricht und mit ihr dann die neue, die kommende Welt. Und auch dafür gibt es am Laubhüttenfest einen besonderen Moment, wo man daran erinnert, nämlich das sogenannte große Hosianna, das Hosanna Rabbah. Das ist der letzte Tag des Laubhüttenfestes und ich habe das in Jerusalem mehrmals miterlebt. Da treffen sich die Leute in der Synagoge oder auf den großen Plätzen, da auf dem Platz vor der Klagemauer, da passen also Hunderte, ich weiß nicht, vielleicht tausende Leute, bringen alle ihre Palmzweige mit und die werden dann geschwenkt und dann singen und rufen alle zusammen ganz laut, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Sehr beeindruckend. Hosianna ist hebräisch und heißt, Herr, hilf doch. O Herr, rette uns. Und das ist so ein Ausdruck dieses Seufzens und Sehnens der ganzen Schöpfung auf Erlösung. Und manche von Ihnen haben es schon gemerkt, im Neuen Testament gibt es eine Stelle, wo das vorkommt. Palmzweige und Hosianna-Rufe. Das machen die Leute, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Obwohl gar kein Laubhüttenfest war. Es war ja Passafest. Aber die bringen ihre Palmzweige und sagen, ist denn heute schon Laubhüttenfest? So, ja. Und dann rufen sie Hosianna. Warum? Weil sie der Überzeugung waren, in diesem Jesus kommt jetzt die große Erlösung. Hier ist der, auf den wir warten. Hier ist der König, der die Rettung bringt. Früher, als der Tempel in Jerusalem noch bestand, da hat man an diesem letzten Tag, dem großen Hosianna, noch einen weiteren Brauch gehabt und der hatte mit Wasser zu tun. Also man nannte ihn das Fest der Freude im Haus des Wasserschöpfens. Und zwar sind da die Priester aus dem Tempel, das liegt ja oben auf dem Tempelberg, zusammen mit Musikanten und Jongleuren und Tänzern und dem ganzen Volk den Tempelberg hinuntergezogen bis ganz unten ins Tal. Und unten im Tal gibt es eine Quelle, die Quelle Gihon. Die heißt Gihon, benannt nach dem Fluss Gihon, der im Paradies entsprang. Ja, also auch hier eine Symbolik, wir gehen aus dem Tempel zurück an den Ursprung, zurück zum Paradies. Und dann schöpft man dort mit großen Krügen das Wasser aus dem Quelle des Paradieses. Und dann zieht man wieder hinauf in den Tempel. Man singt unterwegs Verse aus dem Buch Jesaja, die von der Endzeit reden, von der neuen Welt. Und dann singt man, wir werden mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heils, die der Herr uns gibt. Und dann zieht man da hoch, wieder auf den Tempel, und man gießt das Wasser dort aus. Was ist die Symbolik für Bibelkenner? Im Buch Hesekiel wird beschrieben, wie am Ende der Zeit aus dem Tempel eine Quelle lebendigen Wassers entspringen wird, die dann aus dem Tempel hinausfließt und das ganze Land fruchtbar macht. Und überall werden Bäume wachsen und das Land wird heil durch diese Quelle, die im Tempel entspringt. Also dieses Ritual des Laubhüttenfestes verbindet die Quelle des Paradieses mit der Quelle in der neuen Welt, die das ganze Land heil machen wird, die dann im Tempel entspringt. Das ist dieses Fest. Und auch dieses Fest finden wir im Neuen Testament wieder. In Johannes 7 steht, dass Jesus genau an diesem Fest, als diese Zeremonie gefeiert wurde, sich mitten hineinstellt in den Tempel und dann sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dem werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann wird da gesagt, das wird, sagte er aber von dem Geist. Jesus spricht diese Einladung aus, er sagt, ja, diese Quellen des Lebens werden entspringen, aber sie sind schon jetzt da. Wenn ihr zu mir kommt, könnt ihr jetzt schon eintreten in diesen Fluss des Lebens. Er beginnt nicht erst in der kommenden Welt, sondern schon hier und jetzt. Kommt her zur Quelle und trinkt. Das ist die Einleitung von Jesus und die Hoffnung auf die neue Welt. Wir haben gestern in dem Seminar ein Lied zusammen gelernt. Das war eigentlich gestern gedacht zum Abschluss und dann haben einige Seminarteilnehmer gesagt, ach, können wir das nicht morgen nochmal singen? Und ich habe gedacht, es stimmt eigentlich, das Lied passt so gut, wir sollten das heute noch einmal zusammen singen. Und auch wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, haben wir vielleicht noch diese 3 Minuten, das Lied zu singen und es gemeinsam zu lernen. Es handelt von der Welt Gottes und von dem Herrn der Welt. Der hebräische Titel ist Adon Olam und das Wort Olam kennen wir jetzt schon. Das ist die Welt. Ja? Und das Lied handelt von dem Herrn der Welt. Adonai, das kennen wir, der Herr. Der Herr der Welt, der, rechts ist der Text, schon als König regierte, bevor alles andere erschaffen wurde. Damals, als durch seinen Willen alles entstand, damals wurde sein Name schon König genannt. Und einst am Ende der Zeiten, wenn alles zu Ende sein wird, dann wird er allein immer noch dastehen als König, der regiert. Er, der war, er, der ist, er, der kommen wird in Herrlichkeit. Das ist ein altes jüdisches Gebet, das in den Synagogen gesungen wird, aber ich finde, es fasst unheimlich gut zusammen, was unsere Hoffnung ist auf die erneuerte Schöpfung und was die Hoffnung des Paulus war. Ich habe eine Gitarre, einen Moment. Die es gestern schon gelernt haben, die können jetzt schon mitsingen. Die anderen hören einmal zu und singen beim zweiten Mal mit. Christoph, wir machen das ganz, ganz, ganz praktisch, ganz einfach hier, alles über dieses Mikrofon. Adon Olam, Hashem Alach, Beteren Kol, Yetzir Nivah. Azay melech, azay melech, shmo nikra. Jetzt einmal alle zusammen. Achtung. Adon Olam, Hashem Alach, Beteren Kol, Yetzir Nivah, Be'et Nasah, Be'chefzu Kol. Azay melech, azay melech, shmo nikra. Ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora. Ve'hu haya, ve'hu Asai Melech, Asai Melech, Shmo Nikra. Ich lese nochmal die zweite Strophe. Und eins, wenn alles zu Ende sein wird, dann wird er allein immer noch als König regieren. Er, der war, er, der ist und er, der kommen wird in Herrlichkeit. Achare kichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hoveh v'hu yehe v'hu yehe Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.